Hallo und willkommen zu unserer heutigen Besprechung. Heute schauen wir uns ein Thema mal ganz genau an, das oft im Schatten bleibt. Die psychische Belastung von Einsatzkräften. Bei Polizei, Feuerwehr, im Rettungsdienst, auch beim THW. Und wir fragen uns, was passiert eigentlich, wenn die, die uns retten, plötzlich Selbstunterstützung brauchen?
Eine wirklich wichtige Frage.
Unsere Grundlage heute ist ein sehr interessanter Artikel von Turtle Coaching. Der beschreibt nicht nur, wo es oft hakt, sondern zeigt auch einen spannenden Coaching-Weg auf. Also wie Betroffene vielleicht wieder ins Lot kommen können.
Genau, lösungsorientiert.
Ja. Was wollen wir denn in der nächsten, sagen wir, Viertelstunde schaffen? Wir wollen verstehen, was macht diese Belastung genau aus? Warum versagen die Hilfesysteme manchmal? Das ist ja auch ein Punkt.
Definitiv.
Und ganz wichtig, welche Werkzeuge gibt es, um selbst wieder das Steuer zu übernehmen? Okay, lass uns das mal genauer anschauen. Fangen wir doch mal damit an, wie sich das überhaupt bemerkbar macht. Also, woran erkennt man denn, dass jemand unter dieser unsichtbaren Last leidet?
Tja, das ist oft das Schwierige. Es ist meist ein schleichender Prozess. Man sieht nicht nur ein Symptom, sondern ein ganzes Bündel an Anzeichen.
Okay.
Da ist natürlich die bekannte posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, klar. Aber die zeigt sich eben nicht nur in Albträumen oder Flashbacks, wie viele denken.
Sondern?
Ein Kernproblem ist das, was Fachleute Hyperarousal nennen. Also das Nervensystem ist quasi dauerhaft im Alarmzustand.
Okay, ständig auf 180?
Genau. Und das spürt man ganz körperlich. Chronische Verspannungen, gerade im Nacken oder Kiefer, kennst du vielleicht auch.
Ja, klar.
Manchmal sogar da Ohrgeräusche wie Tinnitus. Und man ist einfach viel schneller gereizt, viel dünnhäutiger, ständig unter Strom eben.
Also eine Art ständige Anspannung, die gar nicht mehr richtig weggeht.
Exakt. Und was oft dazu kommt, ist eine emotionale Distanzierung. Das ist wirklich tragisch.
Wie meinst du das?
Naja, als eine Art Selbstschutz entwickeln manche die Unfähigkeit, im Privaten noch Mitgefühl zu zeigen. Sie wirken dann, abgestumpft.
Oh je.
Das führt dann zur Entfremdung vom Partner, von den Kindern. Der Artikel spricht da von Alienation. Also der Schutzmechanismus verstört dann genau die sozialen Bindungen, die eigentlich Halt geben könnten.
Das ist ja paradox. Man schützt sich und isoliert sich dadurch erst recht.
Absolut. Das ist das Tückische. Und dann sehen wir natürlich auch klassische Erschöpfungszustände wie Burnout und Depressionen.
Mhm.
Darmprobleme, ständige Kopfschmerzen, das Immunsystem spielt verrückt.
Der Körper schreit quasi um Hilfe.
Ja, genau. Und nicht selten wird dann versucht, das Ganze irgendwie zu betäuben. Mit Alkohol oder Medikamenten, so eine Art Selbstmedikation.
Um runterzukommen.
Genau, um das überaktive Angstzentrum im Gehirn, die Amygdala, irgendwie ruhig zu stellen. Aber das geht natürlich auf Dauer nach hinten los.
Puh, das sind wirklich ernste Folgen. Aber woher kommt diese enorme Last eigentlich? Der Artikel geht da ja auch tiefer rein, oder?
Stimmt, die Ursachen sind vielfältig. Ein ganz wichtiger Punkt ist die sogenannte kumulative Traumatisierung. Man nennt das auch Compassion Fatigue, Mitgefühlsermüdung.
Okay, das ist was anderes als Burnout.
Es ist anders als Burnout durch reine Überarbeitung. Hier geht es darum, dass das ständige Miterleben von Leid und Elend anderer die eigene Empathiefähigkeit sozusagen erschöpft. Jeder unverarbeitete belastende Einsatz packt quasi noch eine Schippe auf die Traumadosis drauf.
Das heißt, das summiert sich über die Zeit. Es ist nicht nur der eine schlimme Einsatz.
Exakt. Es ist die Summe, die es oft ausmacht. Und dann gibt es noch etwas, das oft übersehen wird. Die Moral Injury, also die moralische Verletzung.
Moralische Verletzung? Was genau ist das?
Das ist ein tiefer innerer Konflikt. Der entsteht, wenn Einsatzkräfte Dinge tun müssen oder eben hilflos miterleben, die ihren eigenen moralischen Werten, ihrem Ethos fundamental widersprechen.
Kannst du da ein Beispiel geben?
Ja, denk an Situationen wie bei einem Massenunfall, wo man entscheiden muss, wer zuerst Hilfe bekommt, weil die Ressourcen einfach nicht reichen. Triage im Grunde.
Mhm.
Oder wenn wichtig Ausrüstung versagt und Menschen deswegen sterben. Dieser innere Zwiespalt, dieses Gefühl, gegen die eigenen Prinzipien gehandelt zu haben oder gezwungen worden zu sein, das kann laut dem Artikel manchmal sogar schwerer wiegen als das eigentliche traumatische Ereignis selbst.
Wow,
das stelle ich mir unglaublich zermürbend vor. Und der Artikel sagt ja auch, dass die Belastungen je nach Berufsgruppe nochmal unterschiedlich sind.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Polizisten zum Beispiel erleben oft direkte Gewaltkonfrontationen, müssen blitzschnell unter Lebensgefahr entscheiden und sind teilweise auch starkem Misstrauen ausgesetzt. Das macht was mit einem.
Klar.
Bei Feuerwehr und Rettungsdienst sind es vielleicht eher die schrecklichen Bilder, die Konfrontation mit schweren Verletzungen, mit Tod. Und besonders belastend ist oft die Hilflosigkeit, wenn man eben nicht mehr helfen kann, gerade bei Kindernotfällen. Das geht tief.
Verständlich. Und bei Bundeswehr oder THW im Ausland?
Da kommen oft noch Isolation dazu. Vielleicht die ständige Bedrohungslage, der sogenannte Operational Stress. Und später dann oft auch Probleme bei der Wiedereingliederung zu Hause.
Das ist wirklich ein riesiger Rucksack voller Belastungen. Und wie geht das System, also die Organisation, damit um? Wird das denn aufgefangen?
Tja, leider ist das System selbst oft Teil des Problems. Es wirkt als sogenannter sekundärer Stressor.
Sekundärer Stressor? Das heißt?
Das heißt, die Organisation oder das Umfeld machen es für die Betroffenen noch schwerer. Ein Riesenproblem ist die Kultur des Schweigens.
Ja. Darüber liest man öfter.
Genau. Die Angst, vor den eigenen Kollegen als schwach dazustehen, ist oft größer als die Angst vor der Meinung von Außenstehenden. Es herrscht oft so ein Heldenimage vor, so eine Narrative, in der Verletzlichkeit einfach keinen Platz hat.
Nach dem Motto, ein Indianer kennt keinen Schmerz.
So ungefähr, ja. Wer Hilfe sucht, outet sich quasi als nicht stark genug, als nicht belastbar. Man will also die Fassade aufrechterhalten.
Und dahinter steckt wahrscheinlich auch die Angst vor Konsequenzen.
Absolut, das ist der nächste Punkt. Die handfeste Angst vor beruflichen Nachteilen. Psychische Probleme ansprechen, das wird oft als direktes Karriererisiko gesehen. Der Artikel nennt ja Beispiele. Plötzlich ist die Zuverlässigkeit für Spezialeinheiten wie Sek oder Taucher weg.
Okay.
Man wird in den Innendienst versetzt oder die Karriereleiter ist einfach zu Ende. Das ist natürlich eine massive Hürde, sich zu öffnen.
Verstehe. Und die Vorgesetzten? Merken die denn nichts? Spielen die keine Rolle?
Doch, die sollten eine spielen. Aber das ist der dritte Punkt. Oft fehlt es an geschulten Führungskräften. Vorgesetzte erkennen die subtilen Anzeichen. Mehr Zynismus vielleicht, häufigeres Fehlen, sozialer Rückzug oft nicht. Oder sie trauen sich nicht, es anzusprechen.
Weil sie nicht wissen, wie?
Genau. Oder weil sie Angst haben, es falsch zu machen, es wie einen Vorwurf klingen zu lassen. Hier braucht es dringend Schulungen für Führungskräfte, wie sie erste psychologische Hilfe leisten und einfach unterstützend kommunizieren können. Das fehlt oft.
Okay, das Bild ist jetzt klarer. Enorme Belastungen treffen auf ein System, das eher blockiert als hilft. Puh, aber der Artikel will ja Hoffnung machen.
Ja, das ist das Gute.
Der Coaching-Ansatz setzt ja stark bei der Selbstregulation an, beim eigenen Nervensystem. Das klingt jetzt erstmal spannend.
Das ist der Kern des Ansatzes, genau. Die Grundidee ist ja, die Folgen von Trauma sind nicht nur im Kopf, also rein psychisch, sondern vor allem auch im Körper gespeichert. Als eine Art physiologischer Daueralarmzustand des Nervensystems.
Man steckt fest.
Ja, man steckt im Kampf- oder Fluchtmodus fest, im Sympathikus. Das Coaching zielt darauf ab, wieder in den Sicherheits- und Verbindungsmodus zu kommen. Den ventralen Vagus, wie es in der Polyvagaltheorie heißt.
Okay, also raus aus dem Stress, rein in die Ruhe?
Genau. Der Weg dahin führt über die bewusste Aktivierung des Parasympathikus, unseres eingebauten Beruhigungssystems. Und das vielleicht überraschendste Werkzeug dafür ist tatsächlich die Atmung.
Die Atmung? Das klingt ja fast zu einfach für so ein komplexes Problem. Wie soll das denn funktionieren? Modul A im Artikel heißt ja funktionelle Atmung.
Ja, es klingt einfach, aber es ist erstaunlich wirksam, weil die Atmung unser direktester Draht zum autonomen Nervensystem ist. Wir können damit direkt Einfluss nehmen.
Okay.
Es geht natürlich nicht um irgendein Atmen, sondern um gezielte Techniken. Langsame, tiefe Bauchatmung zum Beispiel, die stimuliert direkt den Vagusnerv. Das ist der Hauptnerv des Beruhigungssystems.
Den Vagusnerv stimulieren durch Atmen.
Ja, das kann man sogar messen. Die Herzratenvariabilität, ein bekannter Stressmarker, verbessert sich dadurch nachweislich. Und besonders die verlängerte Ausatmung wirkt wie eine Bremse auf das Stresssystem.
Länger ausatmen als einatmen.
Genau. Das wird im Artikel die Vagalbreak genannt. Man signalisiert dem Körper ganz direkt, Gefahr vorbei, entspann dich jetzt. Das kann man täglich üben, als Grundregulation.
Okay, also bewusst langsamer und tiefer atmen, vor allem länger ausatmen. Mhm. Das kann man ja direkt mal probieren. Und der Artikel erwähnt noch was zur Blutgasskontrolle gegen Angst. Das fand ich auch interessant.
Stimmt, das ist ein super wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird. Chronischer Stress führt oft zu einer unbemerkten, flachen und schnellen Atmung. Man atmet quasi ständig ein bisschen zu viel.
Latente Hyperventilation?
Genau. Dadurch atmet man zu viel Kohlendioxid, also CO2, ab. Und ein niedriger CO2-Spiegel im Blut kann aber direkt körperliche Angstsymptome auslösen oder verstärken. Schwindel, Herzrasen, enge Gefühl in der Brust.
Ah, daher kommt das manchmal.
Das kann eine Ursache sein, ja? Bestimmte Atemübungen, wie das sogenannte Box-Breathing. Kennst du das? 4 Sekunden einatmen, 4 halten, 4 ausatmen, 4 halten. Oder auch bewusste kurze Atempausen helfen, den CO2-Spiegel wieder zu normalisieren.
Und das hilft dann gegen die Angst?
Das entspannt nicht nur, sondern es verbessert auch die Sauerstoffabgabe im Gewebe, auch im Gehirn. Der Bohr-Effekt wird da genannt. Es reduziert also ganz konkret die körperlichen Angstsymptome.
Verstehe. Also nicht nur Entspannung, sondern es greift direkt in die körperlichen Stressreaktionen ein. Das ist dann ein Werkzeug für den Alltag, oder?
Genau. Soforthilfe und Grundregulation.
Aber was ist, wenn die Belastungen tiefer sitzen? Wenn da alte Traumata im Körper feststecken? Dafür gibt es ja dann Modul B, die transformative Atemarbeit. Das klingt intensiver.
Das ist es auch. Hier geht es darum, tiefer liegende Blockaden zu lösen. Also im Körper gespeicherte emotionale Energie, Wut, Angst, Trauer freizusetzen und neu zu verhandeln, sozusagen.
Wie meinst du das? Im Körper gespeichert?
Naja, Traumata können sich ja als eine Art Erstarrung im Körper festsetzen. Die berühmte Freeze-Reaktion aus der Polyvagaltheorie. Der Körper wollte fliehen oder kämpfen, konnte aber nicht. Und diese Energie bleibt stecken.
Okay.
Mit bestimmten, verbundenen, oft intensiveren Atemtechniken kann man diese gespeicherte Energie behutsam wieder in Bewegung bringen. Der Artikel bezieht sich da auf das Konzept der Titration von Peter Levine.
Titration? Wie beim Chemieunterricht?
Ja, so ähnlich vom Prinzip her. Man nährt sich den gespeicherten, oft überwältigenden Gefühlen nur in kleinen, verkraftbaren Dosen. So kann man sie Stück für Stück verarbeiten, ohne davon wieder überschwemmt zu werden.
Das klingt aber trotzdem intensiv. Besteht da nicht die Gefahr, das Trauma neu zu erleben, also Retraumatisierung?
Das ist eine berechtigte Frage und ein wichtiger Punkt. Der Fokus liegt hier eben nicht darauf, die Geschichte des Traumas immer wieder zu erzählen oder die Bilder neu zu durchleben.
Sondern?
Es geht primär um die körperliche Entladung. Durch die intensive Atmung und die Begleitung kommt man in einen Zustand, in dem unterdrückte Impulse wie Weglaufen, Schreien, sich wehren, was im Einsatz vielleicht nicht ging, in einem sicheren Rahmen ausgedrückt werden können.
Also durch Bewegung oder Laute?
Genau, durch Bewegung, Töne, Zittern, Weinen, was auch immer der Körper gerade braucht, um diese alte Spannung loszulassen. Es ist eine Art körperliches Aufräumen. Und das wird oft als sehr befreiend erlebt, eben weil man nicht gezwungen ist, die schlimmen Bilder immer wieder durchzugehen.
Verstehe. Körperliche Entladung statt nur darüber reden. Ein interessanter Ansatz. Und dann gibt es ja noch die mentale Ebene. Die Gedanken, die einen quälen können. Modul C heißt Achtsamkeit und kognitive Resilienz. Was steckt da drin?
Hier geht es darum, das Gehirn aktiv umzutrainieren. Stichwort Neuroplastizität. Unser Gehirn ist ja formbar. Wir können lernen, auf belastende Gedanken, auf Intrusionen oder Erinnerungen anders zu reagieren.
Wie denn?
Ein wichtiges Werkzeug ist die Achtsamkeit. Damit kann man lernen, Distanz zu gewinnen. Man übt, aufdringliche Gedanken oder Flashbacks wie Wolken am Himmel zu beobachten, ohne sich sofort davon mitreißen zu lassen.
Dezentrierung nennt man das, glaube ich.
Genau, Dezentrierung. Das nimmt diesen Gedanken schon mal viel von ihrer Macht. Gleichzeitig hilft Achtsamkeit, sich im Hier und Jetzt zu verankern. Durch bewusste Körperwahrnehmung, wie fühlen sich die Füße auf dem Boden an? Oder die bekannte 4-4-3-2-1-Übung, 5 Dinge sehen, 4 fühlen, 3 hören und so weiter.
Das holt einen aus dem Gedankenkarussell raus.
Exakt. Das erdet, wie man sagt. Und das ist keine Esoterik. Forschungen zeigen ja, dass regelmäßiges Achtsamkeitstraining tatsächlich Bereiche im Gehirn stärkt, im präfrontalen Kortex, die für Emotionsregulation und Impulskontrolle zuständig sind. Die graue Substanz nimmt da sogar zu.
Das klingt nach mentaler Stärke, die man wirklich trainieren kann.
Absolut. Und ein weiterer ganz wichtiger Baustein in diesem Modul, der auch im Artikel betont wird, ist Selbstmitgefühl, Self-Compassion.
Selbstmitgefühl. Ist das nicht ein bisschen weichgespült für harte Einsatzkräfte?
Denken viele, aber es ist enorm wichtig. Gerade wenn es um Schuldgefühle geht oder diese Moral Injury, von der wir sprachen. Es geht darum, anzuerkennen, ja, ich leide. Das ist schwer, aber Leiden gehört zum Menschsein dazu. Und dann sich selbst mit Freundlichkeit und Verständnis zu begegnen, statt sich innerlich fertig zu machen.
Also nicht der innere Kritiker, sondern ein innerer Freund.
Genau das. Nach Kristin Neff gibt es da drei Säulen. Achtsamkeit für das Leid, das Gefühl von gemeinsamer Menschlichkeit, ich bin nicht allein damit, und eben Selbstfreundlichkeit. Das ist für viele Einsatzkräfte, die ja immer stark sein wollen und müssen, eine riesige Herausforderung, aber oft unglaublich heilsam, gerade bei Scham und Schuld.
Das sind jetzt wirklich sehr konkrete, individuelle Strategien. Atmung, Körperarbeit, Achtsamkeit, Selbstmitgefühl. Klingt nach einem guten Werkzeugkasten. Aber du hattest ja anfangs gesagt, das System selbst ist oft ein Problem. Der Artikel spricht das ja auch an, oder?
Ja, unbedingt.
Die besten Werkzeuge helfen ja vielleicht wenig, wenn das Umfeld, die Struktur, die Heilung erschwert oder sogar verhindert.
Das ist leider total wahr. Die individuelle Stärkung ist die eine, ganz wichtige Seite. Aber die Verbesserung der Rahmenbedingungen ist die andere, ebenso wichtige. Der Artikel benennt da einige echt Wundepunkte im System.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel bei Prävention und Nachsorge. Es fehlen oft verpflichtende, regelmäßige Supervisionen. Und zwar nicht nur nach Großlagen oder Katastrophen, sondern routinemäßig. Die psychologischen Dienste der Organisationen sind häufig unterbesetzt und dadurch überlastet.
Man kommt gar nicht dran, wenn man Hilfe braucht.
Oder erst nach langen Wartezeiten, ja. Und die Qualität der Einsatznachbesprechungen, CESM heißt das ja oft, Critical Incidents Stress Management, ist sehr unterschiedlich. Da fehlen oft verbindliche Standards und regelmäßige Auffrischungen für die Teams.
Und besonders schwierig stelle ich mir das für die Ehrenamtlichen vor, oder? Die machen das ja neben ihrem normalen Job.
Ja, das ist ein wichtiger Sonderfall, den der Artikel auch anspricht. Ehrenamtliche beim THW oder der Freiwilligen Feuerwehr, die tragen ja eine Doppelbelastung. Sie müssen die belastenden Einsätze verarbeiten, während der normale Job und die Familie weiterlaufen.
Das stelle ich mir hart vor.
Und die Anerkennung psychischer Folgen als Arbeitsunfall oder Berufskrankheit ist für sie versicherungsrechtlich oft noch komplizierter und langwieriger als für Hauptamtliche. Das erzeugt natürlich zusätzlichen Stress und Unsicherheit.
Und dann kommen ja noch neue Stressfaktoren dazu, die es vielleicht vor 20 Jahren so noch nicht gab. Stichwort Digitalisierung.
Genau, der digitale Stress, das ist ein Riesenthema. Ständig auf Social Media mit Einsatzvideos konfrontiert zu werden, oft von Außenstehenden gefilmt, manchmal respektlos kommentiert.
Mhm.
Dann das Risiko von Doxing, also der Veröffentlichung privater Daten im Netz und Online-Hetze oder Anfeindungen gegen Einsatzkräfte. Das zerstört das Gefühl von Sicherheit im Privaten total.
Das kann ich mir vorstellen.
Dazu kommt der enorme Dokumentationsdruck nach Einsätzen. Das ist zwar oft forensisch notwendig, frisst aber immer mehr Zeit. Zeit, die dann für die eigentlich nötige Erholung, das Defusing im Team, das Runterkommen, einfach fehlt.
Und die ständige Erreichbarkeit.
Ja, diese ständige Erreichbarkeit, die Informationsflut über Diensthandys oder Messenger-Gruppen, das führt dazu, dass viele selbst in der Freizeit nicht mehr richtig abschalten können, immer innerlich auf dem Sprung sind. Hypervigilanz auch in der Freizeit.
Das zeichnet wirklich ein Bild von systemischen Problemen, die weit über das Individuum hinausgehen. Was fordert denn der Artikel konkret, um das zu ändern? Was müsste sich auf politischer oder Verwaltungsebene tun, damit sich da was bewegt?
Der Artikel wird da sehr konkret, ja. Ein Hauptpunkt ist, die Anerkennung von PTBS als Berufskrankheit oder Dienstunfall muss viel, viel schneller gehen. Die jetzigen Verfahren dauern oft Jahre und das ist eine zusätzliche Qual und ein massiver sekundärer Stressor für die Betroffenen.
Das kann nicht sein.
Eben. Der Vorschlag ist eine Beweislastumkehr. Nicht die Einsatzkraft muss mühsam nachweisen, dass der Dienst die Ursache ist, sondern die Behörde müsste im Zweifel nachweisen, dass es nicht so war. Das würde den Druck enorm von den Betroffenen nehmen.
Das wäre ein großer Schritt. Was noch?
Zweitens, es braucht unbedingt unabhängige Anlaufstellen, Ombudsstellen oder ähnliches, die nicht der Dienststelle oder der Hierarchie unterstellt sind. Nur so kann echtes Vertrauen entstehen, dass man sich dort melden kann, ohne Nachteile für die Karriere befürchten zu müssen.
Also externe, neutrale Hilfe statt nur interne Angebote, die vielleicht doch nicht ganz unabhängig sind.
Zumindest als zusätzliche, absolut vertrauenswürdige Option. Diese Stellen bräuchten auch eine klare Schutzfunktion und drittens, ganz grundlegend, aber vielleicht am schwierigsten, verbindliche Qualitätsstandards für die psychologische Betreuung innerhalb der Organisation und vor allem eine bessere Personalausstattung.
Mehr Leute, realistischere Dienstzeiten?
Genau. Weniger Dauerstress durch realistischere Dienstpläne und genug Personal. Das ist letztlich die allerbeste Prävention. Aber das kostet natürlich Geld und erfordert ein echtes politisches Umdenken und Prioritätensetzung.
Das fasst es gut zusammen. Puh, ein vielschichtiges Thema. Wenn ich das jetzt für mich mal überlege, ist die Kernbotschaft doch, diese unsichtbare Last ist bittere Realität und sie kann Menschen wirklich kaputt machen.
Das ist so.
Aber, und das finde ich das Wichtigste aus unserem Gespräch, aus dem Artikel, man ist dem nicht hilflos ausgeliefert. Es gibt konkrete, vor allem auch körperorientierte Methoden, um wieder Kontrolle zu gewinnen. Und wenn du, der du uns jetzt zuhörst, vielleicht selbst betroffen bist oder jemanden kennst, du musst nicht in diesem Überlebensmodus feststecken. Es gibt Werkzeuge, um wieder durchatmen zu können, um, wie es im Artikel so schön heißt, die Vagusbremse zu ziehen.
Absolut. Und vielleicht als abschließender Gedanke, den der Artikel auch so ein bisschen anstößt und den wir weiterdenken können. Wenn diese Techniken zur Selbstregulation, also Atmung, Achtsamkeit, Körperwahrnehmung, so wirksam sind, was wäre, wenn wir sie nicht nur als Reparatur verstehen, nachdem der Schaden schon da ist? Wie würde es denn aussehen, wenn solche Methoden fester Bestandteil der Ausbildung wären? Und vielleicht sogar des täglichen Dienstes, als kurze Routine.
Präventiv sozusagen.
Genau. Könnte man diese unsichtbare Last dann vielleicht von Anfang an kleiner halten? Proaktiv handeln, statt immer nur hinterher zu reagieren? Das wäre doch eine spannende Vision für die Zukunft der Einsatzkräfte, oder?